Ja, erstmal zum Bündnis Stadt von unten. Was hat es damit auf sich?
Also das Bündnis Stadt von unten ist ein lokales, aber auch stadtweit agierendes Bündnis quasi, was sich in erster Linie zwei Ziele zugesetzt hat. Das eine ist quasi verschiedene Initiativen an diesem Interessenkonflikt von BIMA und also bundeseigenen Immobilien quasi und Liegenschaftspolitik ein bisschen zusammenzutun und zu vereinen. Und das andere ist, wir haben damit dann auch ein konkretes Projekt ausgewählt, wo wir gesagt haben, hier müssen wir Politik machen, hier haben wir Voraussetzungen, wo wir auch eine Situation in der Frage von Liegenschaftspolitik zuspitzen können und haben dafür dann quasi auch oder arbeiten an Modellen an diesem Areal quasi, wo wir sagen, okay, wir wollen hier nicht nur was verhindern, sondern auch was ermöglichen und gleichzeitig halt die BIMA-Politik oder die Bundesliegenschaftspolitik thematisieren, was uns ja eigentlich ganz gut gelungen ist.
Ein Modellstadtteil auf diesem Dragoner-Areal soll also entstehen. Was beinhaltet das Modell?
Also das Modell, an dem wir quasi mit dem Bündnis auch arbeiten, wir basteln da nicht große Pläne oder so, sondern gesagt, wir wollen gar nicht so viel Bilder produzieren, sondern uns geht es um eine Haltung zu produzieren, ein Programm zu produzieren. Wenn man sich angucken, das Areal ist ein 4,7 Hektar großes Areal, das ist eins der letzten großen innerstädtischen Flächen, die an der Stelle überhaupt entwickelt werden kann. Und auf dem Weg haben wir uns natürlich auch angeguckt, was passiert hier eigentlich in diesem Stadtteil, in Kreuzberg 61. Und da ist die Feststellung, ganz viel Eigentumswohnungen, ganz viel hochpreisige Entwicklungen, ganz viel hochpreisige Mieten auch quasi und eine große Verdrängung. Das ist sozusagen ein Faktor, wo wir gesagt haben, okay, was braucht es als Entwicklung? Und wir haben gesagt, am Ende, wenn wir auftreten, müssen wir mit einer Haltung auftreten. Und die Haltung heißt für uns dann 100% dauerhaft soziale Mieten. Und dann 100% soziale, wirklich soziale Mieten. Also es ist ja, wir haben ja hier in Berlin immer den Begriff von bezahlbaren Mieten, der aber so weich ist, dass quasi alles Mögliche als bezahlbar gilt. Und naja, bezahlbar ist ja auch alles, wenn man entsprechende Geld mitbringt. Genau, und das ist ein Kriterium. Und dann das nächste ist quasi für diesen Programm, für die Modellentwicklung zu sagen, wenn hier Geld an der Stelle quasi generiert wird durch die Nutzung etc., dann soll es auch in die Entwicklung des Stadtteils zurückfließen. Und das sind sozusagen die drei Linien, die unser Modell quasi begleiten und das heißt auch sich zu überlegen, was sind so verschiedene Mechanismen innerhalb dieses Modells und da haben wir auch Zusammenarbeit mit der TU Berlin zum Beispiel, die bestehende Projekte, bestehende Mechanismen analysiert und das ist das, was wir in unser Modell nach und nach einarbeiten. Und ein Beispiel ist ja bei euch bekannt, du sitzt ja gerade in einem der Häuser wahrscheinlich vom Mietshäuser-Syndikat, das haben wir genauso untersucht, haben geguckt, was sind das für Mechanismen, die da sind. Gerade dieses dauerhafte Absichern von Immobilien, da haben wir uns ein bisschen was abgeguckt bei euch.
100% dauerhaft wirklich soziale Mieten heißt, Mieten sollten dann nicht über der Hartz-IV-Obergrenze liegen.
Richtig. Also die Kosten der Unterkunft, wenn man das mal im Fachsprech quasi sagen will, sind dann tatsächlich eine Obergrenze quasi. Und zudem sind wir aber auch quasi immer bemüht zu kommunizieren. Es gibt dann aber auch oder sollte es auch geben, immer noch, also es ist die Frage immer noch offen, wer kann selbst das nicht aufbringen quasi, welche solidarischen Mechanismen gibt es innerhalb dessen und darüber denken wir natürlich auch viel, viel nach. Also Modell im Einzelnen können wir nicht ausbreiten, also wir haben es nicht durchfrisiert, aber wir denken über die Mechanismen, um damit ein Programm zu schaffen, was eigentlich die Grundlage ist sozusagen für die einzelnen rechtlichen Formulierungen am Ende, die man an so einem Gelände anlegen könnte.
Du hast jetzt schon das Mietshäuser-Syndikat angesprochen. Vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung. Wie wolltet ihr das Ganze absichern finanziell?
Wir als Bündnis, also muss unterscheiden. Das eine ist das Mietshäuser-Syndikat, das andere ist das Bündnis. Wir als Bündnis haben quasi sind auf dem Weg dieser programmatischen Entwicklung. Was es aber im Zuge dieser ganzen Verhandlungsprozesse gab, ist natürlich, auch, dass tatsächlich, und das ist ja auch der große Konflikt, landeseigene Wohnungsbaugesellschaften an diesem Areal dran waren. Diese landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften auch geguckt haben, was rechnet sich überhaupt für bestimmte Modelle, für bestimmte Umverteilungsmechanismen auf so einem Gelände quasi. Was kann man da machen, wo man sagt, okay, da können A, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mitgehen. Und zum anderen hat sich da auch eine interessante Kooperationen ergeben für Initiativen innerhalb des Mietshäuser-Syndikats, die mit der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft HOG quasi selbst ein Gebot gemacht haben quasi. Und das ist das Gebot ist dann bei 19 oder 20 Millionen in die Richtung, hat es dann gestoppt und gesagt, nee, was anderes ist nicht realisierbar. Der Investor, der jetzt quasi dran ist, der bietet 36 Millionen. Also es gab da eine interessante Kooperation, wo die Grundüberlegung auch eine ist, die wir quasi, die nahe am Bündnis ist, nämlich selbstverwaltete Strukturen und kommunale Strukturen zusammenzubringen. Und das haben wir, da haben wir so ein Fenster an Überlegungen, sagen, okay, die Wohnungsbaugesellschaften, die machen auf Masse, so ein Mietshäuser-Syndikat oder solche Alternativen sind auf so einer Nische, während quasi auf der anderen Seite die Qualitäten ganz anders sind. Wir haben ein paternalistisches Wohnungsunternehmen und bei dem Mietshäuser-Syndikat haben wir quasi die Selbstverwaltungskomponente ganz stark. Und das waren Überlegungen, warum dann am Ende Leute und Initiativen aus dem Mietshäuser-Syndikat gesagt haben, okay, das wäre eine interessante strategische Kooperation, da mal was zu entwickeln.
Jetzt wurde das Gelände in der Vergangenheit ja schon höchstbietend an einen Investor verkauft. Nur wurde der Bebauungsplan nicht im Sinne des Investors durch die Stadt Berlin geändert. Deshalb hat er seine Pläne dann erstmal nicht weiterverfolgt. Was waren denn jetzt die Pläne des Investors für dieses Areal, was vielleicht auch den Protest ermöglicht hatte?
Was jetzt passiert ist, ist der zweite Verkaufsprozess. Der erste Investor, da ist die Frage, wie er gescheitert ist. Es gab ja auch riesengroße Stimmung. Also das ist interessant auch an diesem Areal, diese Penetranz auch aus der Bevölkerung, an dieser Geschichte zu sagen, dran zu bleiben und zu sagen, nee, hier geht's nicht. Also da ist der erste verjagt worden und da ist sozusagen Spekulation, dass er sein Kapital nicht zusammenbekommen hatte auch. Dass es ein Punkt war, dass so Leute gesagt haben, das ist uns zu risikoreich. Jetzt beim zweiten Investor, da steckt globales Kapital dahinter. Der will noch durchziehen, aber macht einen Fehler nach dem anderen, um es mal so zu sagen. Also A, in den Öffentlichkeitsarbeit, also er kann in Berlin nicht auftreten mit Wortblasen und Hülsen, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Das sollte ihm bewusst sein, macht er aber. Er schmeißt denjenigen raus, der quasi Strohmann für ihn war und geboten hat, mitten in diesen Verhandlungsphasen im Bundesrat. Und so verschiedene andere Schritte, die er da macht, quasi nach der, also auf der einen Seite Bürgerbeteiligung, nach Bürgerbeteiligung zu schreiben und zu sagen, ja, das machen wir alles möglich, und im nächsten Schritt dann die große Politik anzurufen, die soll mal auf den Tisch hauen. Also solche Sachen passieren gerade, das heißt, er macht sich unmöglich in dieser Stadt. Und die Vermutung ist, selbst wenn jetzt, und da muss man ja drauf eingehen noch, wenn jetzt der Bundesrat die Dragoner-Areal nur als Verhandlungsmasse benutzt, um eine andere Liegenschaftspolitik zu erreichen, selbst dann wird es für den Investor schwierig mit dem, was er bisher geäußert hat, was er an Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Er hat sich ein Stück weit diskreditiert.
Kommen wir zur Sitzung des Finanzausschusses des Bundesrats. Der Verkauf wurde, wie gesagt, jetzt erstmal gestoppt. Ändert sich wirklich der Kurs, Bundesimmobilien höchstbietend zu verkaufen, was dann ja nicht nur Auswirkungen für Berlin, sondern für ganz viele andere Bundesländer hätte? Gibt es also Chancen, dass die Mietpreise durch diese Politik nicht weiter in die Höhe getrieben werden?
Also bei den Kaufpreisen der Bundesliegenschaftspolitik hat bisher hauptsächlich eben der Höchstpreis das Kriterium ausgemacht. Das sieht man jetzt auch so, dass sozusagen auch beim Dragoner-Areal quasi diese Tischvorlage, die da drin ist, die ist vollständig auseinandergenommen. Also das ist sozusagen der Bericht der BIMA, warum das jetzt okay wäre, das zu verkaufen, ist vollständig auseinandergenommen. Am Ende bleibt nur die Zahl und auch das wird bestanden. Das sieht man sehr deutlich auch daran. Jetzt mit diesem Signal, das ist einmalig oder fast einmalig. Keine Ahnung, wann das letzte Mal so ein Bundesrat, die Länder, wann sich das letzte Mal so eine Entscheidung in Frage gestellt haben, weil normalerweise ja so eine Art Parteienzwang, wenn der Bundestag da was entschieden hat, dann wird schon irgendwie durchgewunken. Das heißt, es ist relativ einmalig und damit wird aber auch ein sehr starkes Signal gesendet an die Bundesliegenschaftspolitik, also explizit auch an Finanzminister Schäuble, der ja quasi der Dienstherr der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist, quasi. Also wir greifen ja damit dann auch Schäuble an der Stelle, wenn wir sagen, wir wollen eine andere Liegenschaftspolitik. Und das ist ein sehr deutliches Signal. Wir sind gespannt, was passiert, aber es wird und muss was passieren an der Stelle. Die Frage ist, was am Ende rauskommt, wie viel mehr Sozialverträglichkeit drinsteckt. Wir kennen es von Berlin. Das Optimum ist es auch nicht, was hier rausgekommen ist. Muss man auch sagen, es steht immer da als schöne neue Liegenschaftspolitik in Berlin, was hier quasi ja auch versucht wurde durchzusetzen, aber das Gelbe vom Ei ist nicht. Dasselbe wird auf der Bundesliegenschaftspolitik-Ebene dann auch hart umkämpft sein. Die Frage ist dann noch so ein bisschen, wie sehr ist das Dragoner-Areal vielleicht auch einem Bauernopfer an der Stelle? Ne? Also dass sozusagen gesagt wird, okay, wir nutzen das als Verhandlungsmasse, wir stimmen dagegen gegen den Verkauf, wenn ihr das nicht ändert. Wenn sie es ändern, könnte das dann wiederum sein, dass sie damit den Verkauf durchwinken. Also es ist so ein bisschen die Frage, was passiert.
Und wir werden das Ganze, denke ich, auch weiter verfolgen. Soweit Enrico vom Bündnis Stadt von Unten und zum gestern gestoppten Verkauf des Dragona-Areals in Berlin. Mehr Infos zur Thematik gibt es unter stadtvonunten.de. Enrico, dir vielen Dank für dieses Interview.
Ja, ich danke auch und denk dran, in Bavü, in den Ländern muss auch ein wenig was passieren, auch an Protest. Das ist auch eine Ländersache.